Oh, Simon.
Ja,
ich
muss,
ich würde gerne freudiger einsteigen, aber es ist wirklich, also es war gestern wirklich gottlos.
Okay.
Also ich habe einen Auftritt in Flensburg. Und von Rheinland-Pfalz aus ist das echt weit weg. Und dann dachte ich mir, der Deutschen Bahn, also bei 2 Umstiegen, das kann ich ihr nicht zutrauen. Mhm. Also es ist ja wirklich so, letzten Monat 50% unpünktliche Fernzüge. Also es ist wirklich 50-50. Ich kann eine Münze werfen und dann überlegen, ob ich ankomme oder ob ich nicht ankomme. Und wenn ich halt so eine lange Fahrt habe und auf einer Veranstaltung irgendwie im frühen Abend da sein muss und ich nicht um 5 Uhr aufmachen will, dann denke ich mir, nee, mache ich es ein bisschen anders. Und dann habe ich gestern Abend spontanst entschieden, dass ich auf halbe Strecke fahre bis nach Göttingen, da ein Hotel nehme, mein Auto dann stehen lasse und dann von dort eben dann über Hamburg nach Flensburg fahre. Mhm. Und es ist ja sowieso für mich eine krasse Entscheidung gewesen, dass ich überhaupt jetzt vermehrt mit dem Auto fahre. Ich bin ja noch stolzer Besitzer einer Bahncard 100. Das hat sowohl idealistische als auch bürokratische Gründe. Also ich würde sagen, wenn die große Revolution kommt, die Bahncard 100 für alle muss drin sein.
Muss bleiben, ja.
Weil es ist ja schon geil, du kannst einfach in jeden Zug reinsetzen und einfach fahren.
Ja.
Und das ist für mich der Inbegriff von Public Transportation, you know?
Ja,
einfach reinsetzen, losfahren.
Ja.
Bezahlt von unseren Steuergeldern, fertig. So wäre eigentlich das Ideal.
Hm.
Die Realität sieht aber anders aus. Du weißt ja, wie es ist. Bahn seit den 90er Jahren privatisiert und seitdem wurde einfach nichts mehr da rein investiert. Investitionsstau 96 Milliarden, was die jetzt für Pupsbeträge bekommen haben hier von diesem riesigen Infrastrukturpaket. Ich denke mir so, nein, das ist nicht riesig. Das ist, das ist gemessen an dem, was wir brauchen, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Bisschen übertrieben gesagt. Und dann bin ich halt beruflich auf diese Bahn angewiesen, die einfach nicht kommt. Also fahre ich im Auto. Ich meine, ich wohne eher auf dem Land. Man braucht da einfach ein Auto. Da gibt's ja gar nichts. Also da kannst du eh knicken. Und es gab hier mal so bei uns in dem Kreis auch die Idee von so Sammeltaxis. Weißt du, dass du so beim Busunternehmen anrufst und dann kommen die eine Stunde oder 2 Stunden später und haben halt so ein Buschen. Und dagegen haben aber die Taxiunternehmen geklagt. Weil die meinten, das würde wettbewerbsverzerrend sein, würde ihr Geschäftsmodell beschädigen und so weiter. Und sie haben recht bekommen. Das heißt, jetzt muss wieder ganz klassisch die Ausschreibung gemacht werden und dann fahren riesige leere Linienbusse in einem festen Takt durch die Pampa und keiner braucht sie. Also es
Toll.
Ist wahnsinnig ineffizient. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein Auto und bin losgefahren in meiner kleinen Schüssel und 30 Minuten vor Ankunft. Und es war wirklich abends um 9, also alles irgendwie entspannt, so oder halb 10. 750 Meter vor mir fängt ein fucking LKW an zu brennen. Und ich dachte mir so,
Alter,
jetzt reicht's. Also direkt in den Stau rein. Mein Bruder arbeitet in der Rettungsleitstelle.
Ja.
Glaube ich zumindest, dass ich das richtig gesagt habe. Auf jeden Fall, der hat Ahnung von so Feuerwehreinsätzen. Der hat ja auch lange als Sanitäter und so gearbeitet. Und der meinte, oh, also LKW-Brand ist so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann.
Mhm.
Also da war teilweise, glaube ich, sogar Vollsperrung auf der A7, also nur kurz, aber im Großen und Ganzen saß ich einfach 3 Stunden regungslos auf meinem Fleck.
Alter.
Es war wirklich, es war gottlos.
Und warum brennt ein LKW einfach?
Ich weiß es nicht, als ich vorbeigefahren bin, ich glaube, das waren hinten so, wahrscheinlich war es so ein Kühl-LKW, es wirkte so ein bisschen so und der war aber hinten komplett ausgebrannt. Also wahrscheinlich ist da irgendein elektronisches Bauteil hat Feuer gefangen, keine Ahnung, dann ist da alles mit Plastik und sofort hast du das Ding irgendwie in Brand gesetzt. Schien aber jetzt auch kein größerer Schaden, also jetzt nicht irgendwie ein Unfall, wo dann 7, 8 Autos reingeknallt sind, sondern einfach ein brennender LKW, der war auch am Seitenstreifen, aber wenn der halt brennt, so giftige Dämpfe, keine Ahnung, was da gelagert ist, am Ende ist noch Explosionsgefahr oder irgendwas, also das ist richtig Großeinsatz. Und dann saß ich in meinem Auto und dachte mir, das ist doch jetzt alles irgendwie nicht wahr. Es wird auch immer kälter. Ich meine, es ist ja auch, ich habe wirklich eine kleine Schüssel. Das Auto hat irgendwie 2.500 Euro gekostet. Das ist ein Nissan Micra von 2002.
Wenn der
Berg ein bisschen steil ist,
das ist wahnsinnig.
Mit seinen 50 PS oder so auch nicht viel zu lachen.
Ja.
Ist ja egal. Ich brauche kein großes Auto. Ich will ja einfach nur ankommen. Und dann stehe ich da und ich fange an zu frieren und ich versuche so zu dösen und es wird immer später und später. Also ich war im Endeffekt, war ich um 1 Uhr im Hotel, gell? Statt um 8:45. So. Und dann habe ich daran gedacht, dass Harald Welzer in einem Interview mit, ich glaube, das war Hotel Matze oder so, ich weiß auch nicht, warum ich mir das gegeben hatte, aber egal, auf jeden Fall manchmal.
vielleicht gibt es darauf auch keine Antwort, warum man sich sowas anhört.
Ja, manchmal bin auch ich schwach. Ich habe ja auch seit ich glaube 6, 7 Jahren diesen Masochismus am Laufen, mir immer Markus Lanz anzuschauen und so, also nicht immer, aber oft genug, um darunter zu leiden. Und dann hat Welzer den Satz gesagt, dass das Versagen der Deutschen Bahn der Demokratie mehr geschadet hat, als die meisten sogenannten Feinde der Demokratie es bisher getan haben.
Mhm.
Das war natürlich so eine typisch überspitzte Harald-Welzer-Aussage, wie man sie so kennt. Ja, kann man gut so von sich geben in einem Podcast. Aber ich glaube wirklich, dass da was dran ist. Also wenn ein Infrastrukturprojekt, was von so zentraler Bedeutung für eine ja nicht nur millionenschwere, sondern auch gut vernetzte, industrialisierte Gesellschaft ist wie die Bahn. Wenn das mit so viel Geld und so vielen Leuten, da arbeiten ja 300.000 Leute bei der Deutschen Bahn, das ist ja insane, wie groß der Laden ist.
Ja.
Wenn das so sehr scheitert,
ja,
dann kann ich doch verstehen, dass Leute das Vertrauen in Institutionen, in den politischen Willen, für die Mehrheit der Bevölkerung ein angenehmes Leben zu machen oder so, dass das wirklich getrübt wird. Weil das geht ja auf keine Kuhhaut. Also man sagt ja immer, ja, die PolitikerInnen, die müssten einfach alle mal Bahn fahren und dann würde das auch schnell gehen. Und das ist immer so schnell gesagt. Und ich denke mir so, aber es ist wirklich so. Die müssten gezwungen sein, Bahn zu fahren. Und wenn sie das Auto nehmen wollen oder ihren Privatjet oder ihren Jet oder weiß Gott was, also Flugzeug, Regierungsflieger oder so, dann müssen die so richtig viel Paperwork machen. Also so richtig so einen Amtsantrag, ja. Da müssen die dann einen Termin machen beim Bürgeramt. Ja, die müssen einen Termin beim Bürgeramt machen. Also die müssen
für den Jetflug.
Genau, die müssen in Berlin 3 bis 6 Monate warten. Ja. Dann müssten sie sich ausweisen, nur vor Ort, gibt kein Online, weil alles nicht möglich ist, ja. Ne?
Mhm.
Und dann will ich sehen, was mit der Deutschen Bahn passiert. Ich will es wirklich sehen.
Ja, das finde ich gut.
Weil, ganz noch ein, also,
ja.
Ich bin noch in so einem Rant-Modus drin. Weil wenn
ja,
ich dann,
du bist ja noch im Schock von dem brennenden LKW.
Ich bin noch im Schock von dem brennenden LKW. Aber wenn ich dann halt auch gleichzeitig angucke, wie dann auch die, also ist ja ganz bekannt gewesen, dass bei den Infrastrukturprojekten, wie teilt sich das Ganze auf und so, dann hat die Autobahn dann gesagt, ja, wir wollen aber auch noch was haben und so, die Brücken, die fallen alle zusammen und so weiter und die Autobahn brauchen sowieso immer Geld, ist ja auch einfach irrsinnig teuer, eine Autobahn zu bauen. Ja, also da wird jetzt gerangelt um diese Milliarden, die halt hinten und vorne nicht ausreichen und wer kriegt es halt zu spüren? Die ganz normale arbeitende Bevölkerung.
Mhm.
Also die können sich es halt nicht leisten, auf jedes beliebige Fahrzeug irgendwie auszuweichen. Also ich meine, ich habe eine Bahncard 100, aber wenn du keine Bahncard 100 hast und denkst, okay, hier, keine Ahnung, hier ist die Autobahn voll gesperrt, ich nehme jetzt mal den Zug. Ja, was zahlst du denn nach Göttingen?
Hm.
Das heißt ja hier von meinem Kaffhaus, da zahlst du 150 Euro, wenn du da an dem Abend buchst. Und ich denke mir so, nein, das mache ich nicht. Das ist eine Fahrt, die 3 Stunden dauert. Also, ja.
Ich saß neulich auch in der Bahn von Berlin nach Mannheim und die Bahn ist eigentlich relativ, also der ICE ist eigentlich immer relativ pünktlich, muss ich sagen. Und ich hatte dann aber so gegen Ende so einen Moment, der mich auch wahnsinnig aufgeregt hat, aber wegen einem anderen Fahrgast. Und
aber
zwar,
Moment.
Ja.
War das die Fahrt, die so sehr Verspätung hatte, dass ich sie nehmen konnte und wir uns im Zug getroffen haben?
Nee, das war auch wahnsinnig lustig.
Das
ist
natürlich auch schöne Momente.
Das war von Aachen nach Berlin und ich kam auch von einem Auftritt und bin dann am nächsten Tag nach Berlin und dann saß ich im ICE und wir haben telefoniert und dann habe ich gefragt, ach, was machst du? Und du meintest so, ach ja, ich fahre gerade nach Berlin oder gleich. Und ich so, ah ja, schön, wo bist du?
Und ich so, verspätet gestrandet
in Hannover. Und ich gucke so auf dieses Display oben im ICE und da steht so Ankunft in Hannover in 10 Minuten. Ich war so, Ole, steigst du vielleicht gerade in meinen ICE? und dann haben wir uns im ICE getroffen. Das war wahnsinnig lustig. Und die ICE-Fahrt, die ich meine, die war ein bisschen davor. Und da bin ich nach Mannheim gefahren zu meiner Mutter. Und es war so, dass der Zug mitten eigentlich in der Mitte von der Fahrt, die dauert so 5 Stunden ungefähr nach Mannheim, irgendwie gehalten hat. Und dann kam die Durchsage von wegen, ja, vor uns wäre eigentlich eine Baustelle. Also wir haben einen Fahrplan, wo hier eine Baustelle eingezeichnet ist. Und die Baustelle ist aber schon weg. Also die Baustelle ist nicht mehr da. Die wurde schon behoben. Aber wir müssen jetzt hier eine halbe bis dreiviertel Stunde halt stehen und warten, bis wir quasi, weil da wurde mehr Zeit eingerechnet und sonst wären wir halt eine Dreiviertelstunde zu früh gewesen.
Mhm.
Und dann standen wir halt an so einem kleinen Bahnsteig, also man konnte auch raus und so, es hatte ein Bistro, aber wir standen dann halt einfach eine Dreiviertelstunde. Und im Endeffekt war dann wieder alles pünktlich. Also es war dann halt eigentlich egal, ne, ob der Zug gerade fährt oder ob er halt steht, weil das war ja sowieso eingerechnet in den eigentlichen Fahrplan. Und dann kamen wir in Mannheim an irgendwie. Es war dann insgesamt eine Verspätung von, weiß ich nicht, vielleicht 10 Minuten. Also wirklich komplett eigentlich nicht bemerkbar.
Mhm.
Und dann saß hinter mir ein Herr und der hat telefoniert anscheinend mit jemandem, der ihn am Bahnhof abholt oder so. Und meinte so, ja, wir kommen irgendwie 10 Minuten später. Und ich habe das so überhört, was er so erzählt hat. Und weil er saß wirklich direkt hinter mir und das war Ruheabteil und er hat, naja, egal.
Ja, es gibt manche, die nehmen das mit dem Ruheabteil nicht
so. Die nehmen das nicht so und es war so kurz vor Ankunft und deshalb wollte ich dann auch nicht mehr rumpöbeln oder so, ne, weil das finde ich dann auch so ein bisschen, wenn man so ein paar Minuten ankommt. Naja, und auf jeden Fall hat er sich dann wieder wahnsinnig drüber aufgeregt, mal so, du kannst dir nicht vorstellen, was die Bahn wieder gemacht hat. Das ist wieder, kann man sich wirklich gar nicht mehr ausdenken. Das ist ja alles kaputt und so. Ich dachte mir so, diese Fahrt war jetzt wirklich maximal komfortabel. Also, sorry, zehn Minuten Verspätung ist eigentlich keine Verspätung. Und ob man da jetzt eine Dreiviertelstunde steht oder fährt, ist egal. Vor allem, wir konnten ja währenddessen raus an die Luft, man konnte ins Bistro. Und das war so, das war dann so ein mega unnötiges Nörgeln. Also es war einfach so, so wahnsinnig destruktiv und so, ach, jetzt die Bahn, da kann man ja gar nichts mehr erwarten und so. Und es hat mich in dem Moment wirklich wahnsinnig aufgeregt, weil die Fahrt halt nicht so schlimm war.
Ja.
Und dann habe ich dann danach drüber nachgedacht, warum mich das so auf die Palme gebracht hat. Und ich glaube, es lag daran, dass wenn ich den Typen jetzt gefragt hätte, das war so ein älterer Herr, wenn ich ihn jetzt gefragt hätte, was machen wir denn? Was schlagen Sie denn vor für die Bahn? Der würde doch, also vielleicht war das auch so ein bisschen das Urteil, was ich anhand von seiner Erscheinung und von seinem Klamottenstil und wie er so geredet hat,
Simon,
gefällt hatte.
Was
so,
ist es? Was
ja, er sah halt ein bisschen aus wie so ein CDU-Boomer. Er sah war so ein bisschen so, naja, so und wenn ich ihn jetzt gefragt hätte, die Bahn ist schon ziemlich scheiße, auch wenn die Fahrt jetzt voll okay war, aber was machen wir denn? Der hätte garantiert nicht gesagt von wegen, ja, wir müssen da jetzt mal richtig staatliche Investitionen reinpacken und man muss hier mal jetzt auch in die Taschen von der deutschen Oligarchie greifen und da einfach mal irgendwie den ganzen Investitionsstau bei der Bahn aufheben oder so. Es käme dem niemals in den Sinn. Das war so, der wollte in dem Moment einfach nörgeln, des Nörgelns willen. Und das ist aber trotzdem, da hat Harald Welzer wahrscheinlich recht, nicht gut für, großes Wort, die Demokratie, wenn es so ein tägliches Ärgernis im Leben der Leute gibt, über das man dann so einfach ein bisschen abnörgeln kann, aber ohne dass auch irgendwie so ein Anreiz oder irgendwie ein Impetus besteht, das irgendwie zu fixen und vielleicht auch da systemisch irgendwie ranzugehen. Naja.
Ich habe ja auch in meinem Bekanntenkreis und auch so mal Leute kennengelernt, also die BahnerInnen sind, die wissen ganz genau, was schiefläuft. Also jetzt wirklich die in Stellwerken arbeiten und so weiter und so fort. Also jetzt nicht irgendwie im Top-Management oder so, obwohl ich da auch jemanden kenne. Egal. Auf jeden Fall, die sehen schon auf jeden Fall, was in dem Laden schiefläuft. Und zwar sehr, sehr genau. Ja. Und die arbeiten sehr, sehr hart daran. Also sozusagen, weiß ich nicht, die müssen jetzt mal so Friedrich Merz-mäßig die Ärmel hochkrempeln und jetzt mal richtig arbeiten oder so richtig anpacken. Und dann machen wir noch die Überstunden irgendwie steuerfrei oder so. Das ist ja nicht das Problem von der Deutschen Bahn.
Ja.
Dass die Leute da irgendwie zu wenig ackern würden. Hm. Im Gegenteil. Also
diese Leute?
Eher, bitte?
Ja. Genau. Liebe Leute, ihr merkt, wir tasten uns an das Thema von heute ran und wir wollen so ein bisschen so eine Metaposition einnehmen. Wir haben jetzt das Thema am Anfang jetzt gar nicht so viel angekündigt, sondern wir sliden da jetzt gerade so langsam hin. Und zwar wollen wir ein bisschen über uns reden, über uns als aufrechte Demokraten. Weil es ist ja so, dass wir in der ersten Folge von dem Podcast, aber auch in den letzten paar Folgen immer mal wieder ein paar, sag ich mal, bissige Kommentare, man könnte auch vielleicht sagen, ein paar zynische, gehässige Kommentare gegenüber gegenüber unserer Staatsform geäußert haben. Wir haben uns in der ersten Folge zum Beispiel lustig gemacht über sogenannte Demokratie-Influencer. Wir haben uns über die Sonntagsreden von Frank-Walter Steinmeier ein bisschen lustig gemacht, wo es immer um das große Wir geht und wir müssen die Demokratie retten und so weiter und so fort. Und wir haben uns jetzt gedacht, wir sollten mal das so ein bisschen kritisch reflektieren, warum wir als aufrechte Demokraten, was natürlich auch mit einem sehr großen Augenzwinkern gemeint ist, wie wir es denn damit haben, weil es ist ja so, wir würden ja nicht gerne jetzt in einer Autokratie leben oder so. Das
meint, oder in einer Theokratie oder in einer Oligarchie oder so etwas. Also da gibt es ja viele Modelle.
So viele Modelle, die ziemlich nicht erstrebenswert sind. Und
das wird ja auch dann oft vorgeworfen. Also wenn man so eine Kritik anbringt an so einer Demokratie, dann ist man gleich so wohlstandsverwöhnt.
Genau, oder man ist irgendwie, man ebnet der AfD den Weg und so. Und ich glaube, das ist wirklich ein großes Problem, dass es auch von, sag ich mal, aus der sogenannten Mitte, aus der oder aus so einem Mitte-Links-Spektrum, weil von sehr weit links kommt das schon, aber so einem Mitte-Links-Spektrum, wo wir uns jetzt eher nicht verorten würden, aber dass es da keine ordentliche und ernst gemeinte Kritik an der Demokratie gibt. Und dass man diese Staatsform und unsere Zustände so eigentlich moralisch überhöht und sich die ganze Zeit um die Rettung und die, wir müssen sie stärken und wir müssen jetzt alle gemeinsam für die Demokratie, aber es geht an der Lebensrealität von so vielen Menschen einfach wahnsinnig vorbei. Und so Sachen wie die ja wirklich dysfunktionale Deutsche Bahn ist dann nur so die Spitze vom Eisberg von der Lebensrealität von den Menschen, die mit diesem, die überhaupt keine, also nicht überhaupt keine, aber sehr wenig Gründe haben, irgendwie eine wahnsinnig positive Assoziation mit unserem System zu haben.
Also ich kann ja erstmal verstehen, also wenn ich jetzt über die Motivation nachdenke, die Demokratie-InfluencerInnen à la Couleur dazu führt, solche Statements zu machen, solche Videos zu produzieren, solche Lobreden irgendwie zu veröffentlichen, was dahinter steht. Und ich sehe ja schon, dass der Aufstieg der AfD zu beängstigender Größe mit Figuren und Netzwerken und Parolen, die wirklich gefährlich sind, da irgendein starkes Gegenmodell zu entwerfen, irgendwie eine Motivation zu haben, das zu stoppen. Weil die AfD ist nun unabhängig davon, dass sie also jetzt auch einfach eine extrem migrationsfeindliche Partei ist, was mit einer Hinnahme oder auch einer Schürung von Rassismus einhergeht, wo gerade die rassifizierte Bevölkerung total drunter leidet. Ich habe heute nochmal nachgeschaut, heute Morgen, wie es auch aussieht, gerade in den Ostbundesländern, dass die halt Nettoabwanderung haben. Die liegen im, also keine Ahnung, 7.000, 8.000 Leute, glaube ich, pro Jahr, die da einfach rausziehen. Das ist jetzt erstmal nicht so viel nettomäßig, aber wenn du siehst, wer da hinzieht und wer halt rauszieht, dann merkst du halt, dass vor allem junge Menschen, Frauen und migrantische Menschen wegziehen. Und da war halt auch eben eine Umfrage so, hey, wenn die AfD an der Macht wäre, würdest du überlegen, das Bundesland zu lassen? Und je nach Herkunftsland, also je nachdem, wie stark sichtbar ist, dass du einen Migrationshintergrund hast, haben halt bis zu 34% der Leute gesagt, dass sie diese Bundesländer verlassen würden. Also es hat ganz klare Auswirkungen auf das Leben. Und diese Angst irgendwie auch ernst zu nehmen und sagen, was können wir tun, das finde ich ja erstmal wertvoll und richtig. Ja, aber wenn man dieser Angst nur dann begegnet und die AfD in ihrem zutiefst staatstragenden, autoritären Charakter irgendwie darstellen möchte, warum muss man dann den Weg wählen, das Bestehende, also in dem Sinne die Mitte, die mittigen Parteien oder so weiter, die jetzigen Zustände auch mit der ganzen Privatisierung, wie wir sie gerade auch bei der Deutschen Bahn jetzt so sehen und so zu verklären, als ob das der Zustand wäre, der die glückselige Demokratie ist und jetzt kommen die Feinde von außen, die AfD und will es zertrümmern. Ich denke mir so, nee, die Erosion hat schon viel früher eingesetzt und ich brauche die Verklärung der Gegenwart nicht, um die Zukunft, die nahende und wahrscheinlich schlimme, irgendwie abzuwenden. Das ist doch furchtbar.
Ja. Also das ist halt genau diese moralische Überhöhung von diesem Demokratiebegriff, der einfach wirklich an der Realität vorbeigeht. Weil wenn wir mal schauen, was die aktuelle Regierungskoalition aus CDU und SPD so durchprügelt, auch an Migrationsressentiments, an
Sozialkürzungen.
Sozialkürzungen, Bürgergeld, Pflegegrad und so weiter.
Vor allem die SPD. What the fuck?
Das sind alles Sachen, wenn die AfD das vor 5 Jahren gefordert hätte und was sie wahrscheinlich sogar irgendwo hat damals, dann hätten das genau die gleichen Leute als wahnsinnig menschenfeindlich und antidemokratisch und so bezeichnet. Und es ist menschenfeindlich. Und die Frage ist ja jetzt, es machen andere Parteien, die nicht die AfD sind, die aber die wenigsten Leute als irgendwie antidemokratisch bezeichnen würden. Das heißt, man hat so eine Unterscheidung von irgendwie demokratischen Parteien und antidemokratischen Parteien, aber das hängt sich ja offensichtlich, anscheinend, nicht daran auf, was sie machen, sondern wer sie sind. Weil, wenn
man
so.
Was man ihnen vermutlich zuschreiben könnte, denn die AfD war ja auch noch nicht in der Regierung. Ja. Die AfD hat bisher, soweit ich das weiß, keine offen autoritären Anwandlungen gehabt. Also, wenn ein Dobrindt oder so als Minister sich dann über gerichtliche Anordnungen hinwegsetzt, weil es die Auffassung der Exekutive ist, dass das schon irgendwie klar gehen sollte. Tut mir leid, also das halte ich für einen Bruch von einer Rechtsstaatlichkeit und einer demokratischen Gewaltenteilung. Also da habe ich von der AfD noch relativ wenig gehört. Also, ich will das jetzt nicht verharmlosen, ich will jetzt nicht sagen, die AfD würde das nicht machen. Ich würde sagen, die würden das safe machen. Also
total, aber halt nicht trotzdem, irgendwie...
Also da sehe ich jetzt keinen...
Nicht strukturell anders als...
Noch einen programmatischen Unterschied momentan.
Ja. Also sie würden es halt auf jeden Fall nicht anders machen als Alexander Dobrindt. Und Alexander Dobrindt und die CDU, CSU wurden jetzt, sage ich mal, aus dem mittigen, links, liberalen, Mitte-Links, Mainstream nicht unbedingt als auch die großen Feinde der Demokratie bezeichnet.
Und ich würde kurz nochmal sagen, wegen Dobrindt, für die es vielleicht nicht wissen. Also es gab eine Gerichtsentscheidung, da ging es um die Zurückweisung von Asylsuchenden an der Grenze und das Gericht hat in diesem Einzelfall gesagt, das war nicht rechtens, hat aber auch gleichzeitig klar gemacht, dass es der festen Überzeugung ist, dass hier, also dass es wieder so kommen wird, also dass es dass das zwar eine Einzelfallentscheidung in diesem Falle wäre, aber sie der Bundesregierung schwer empfehlen würden, es so nicht zu tun, wenn ich mich recht entsinne. Und da hat halt Dobrindt gesagt, nö, Einzelfall ist Einzelfall und deswegen machen wir da einfach weiter.
Ja.
So in Kauf nehmen, dass, wenn die klagen würden, auch alle wahrscheinlich gewinnen würden. Aber man nimmt dann einfach, also man nimmt einfach an von der konservativen Regierung, die da einfach gesagt, wir müssen jetzt hier eine härtere Migrationspolitik fahren, dass die Leute einfach nicht die Mittel und Wege haben, zu klagen. Und deswegen macht man es halt.
Ja, ich gratuliere Alexander Dobrindt an dieser Stelle auf jeden Fall für diesen gelungenen Coup.
Darf ich noch eine Sache dazu sagen? Weil wenn wir gerade so um diese Migrationssachen reden, weil das ist was ich jetzt gerade auch gesehen habe, weil ich auf Social Media so ein bisschen rumgescrollt habe, als dann Angela Merkel mit der Veröffentlichung ihrer Autobiografie angefangen hat, wieder vermehrt in der Öffentlichkeit aufzutreten und Interviews zu geben, dass dann so eine ganz bizarre Verklärung stattfand, ihrer Wir-schaffen-das-Ära. Mhm. Und das war die tollste Kanzlerin und schau mal, wo die CDU heute ist. Und gewissermaßen stimmt das. So, schau mal, wo die CDU heute ist. Aber gleichzeitig, ich habe das mal irgendwann so als so ein Tweet abgesetzt und ich glaube, es ist immer noch sehr wahr und sehr traurig, dass Angela Merkel eine Position vertritt, in Sachen Migrationspolitik, wo nur eine einzige deutsche Partei existiert, die eine linkere Linie fährt, und das ist die Linkspartei. Und ich muss sagen,
da hast du gekocht in diesem Tweet.
Ja, da habe ich gekocht. Es war wirklich, also ich habe den so niedergeschrieben, dachte so, scheiße, wir sind echt am Arsch. Also das kann es ja wohl nicht sein. Also deswegen ist diese, es ist wohl irgendwo eine Verklärung, weil Angela Merkel war auch 16 Jahre irgendwie Stillstand und ganz viele Dinge, die überhaupt nicht gut waren. Ja, also auch einfach als CDU-Regierung und so, aber gleichzeitig haben sie auf so eine perverse Weise dann doch wieder recht, weil der Diskurs so sehr nach rechts, oder was heißt der Diskurs, das klingt manchmal auch so ein bisschen akademisch, nicht der Diskurs ist nach rechts gerückt, also die gesamte Realität ist nach rechts gerückt.
Ja. Wir haben jetzt ein bisschen über diese Unterscheidung von antidemokratisch und demokratisch geredet und dass das irgendwie so ein bisschen quatschig ist, warum man da so eine harte Trennlinie eben fährt, wenn alle Parteien eben nach rechts rücken. Und wir nennen uns ja, wir sind ja die aufrechten Demokraten. Und vielleicht sollten wir auch falls der Verfassungsschutz mal zuhört, wir sollten vielleicht mal sagen, wir sind ja schon Demokraten.
Absolut.
Nur halt in einer Form, wo wir vielleicht, oder auf eine Art und Weise, wo wir sagen, Demokraten und Demokratie assoziieren wir jetzt, sag ich mal, in einem idealistischen Sinne mit einer Emanzipation der Menschen, also mit irgendeiner Form der Mitbestimmung über die Herrschaft, die über sie regiert und herrscht.
Und also eine Herrschaft, die von unten kommt.
Genau, also eine Emanzipation der Massen. So. Und dann muss man halt sagen, okay, passiert das denn in unserer Demokratie? Ist das denn so, dass es die Menschen aus ihrer Unfreiheit emanzipiert und irgendwie ermöglicht? Und da komme ich immer wieder, das habe ich auch schon in Interviews oder und auch in Vorträgen immer mal wieder gesagt, dann komme ich immer wieder auf die Lebensgeschichte von meinem Opa zurück. Mein Opa ist 1940 geboren und hat kein Abitur und kein Studium, sondern hat eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann und hat sein Leben lang bei einer Firma gearbeitet und ist dann auch relativ früh in Rente gegangen. Und meine Oma war Lehrerin und war auch nicht verbeamtet oder so. Und die beiden hatten ein wahnsinnig schönes Leben. Also die hatten ein Haus mit so zwei Stockwerken und Dachboden. Die hatten einen riesigen Garten. Also meine Oma, mein Opa lebt nicht mehr, meine Oma schon, die lebt immer noch in dem Haus. Die haben einen riesigen Garten. Sie hatten einen mit Garage, mit mein Opa hat einen 7er BMW da drin stehen gehabt. Und die haben die halbe Welt gesehen. Und dann, ja, ist mein Opa irgendwann gestorben und hat relativ viel Geld noch so auf seinem Konto liegen gehabt. Und das ist so eine Erwerbsbiografie, die für Leute in meiner Generation einfach absurd erscheint. Also das ist einfach von vorne bis hinten absurd. Aber das war mal nicht absurd. Das war mal irgendwo auch die Mittelschichtsnormalität in Westdeutschland. Und mein Opa hatte natürlich auch das Glück, dass er halt irgendwie als weißer heterosexueller Cis-Mann geboren ist und dadurch schon auch die gewisse ökonomische strukturelle Vorteile hatte. Ich meine, Frauen durften in Deutschland, wann durften sie erst ein Konto ohne ihren Ehemann eröffnen? Das war doch auch in den 60er Jahren.
Ja, in den 60er, 70er Jahren sind die allermeisten Reformen dieser Art durchgedrückt worden. So, also, ne? Wo dann so Verpflichtung zur Hausarbeit und so aufgehoben wurde.
Ja.
Ich habe das mal irgendwann nachrecherchiert, aber die genauen Daten habe ich nicht im Kopf.
Ja, ich glaube so, dieses mit dem Konto eröffnen war, ich glaube irgendwie 66 oder so. Also da hat meine Mutter schon gelebt. Also meine Mutter ist 64 geboren, das ist schon auch irgendwie verrückt. Naja, auf jeden Fall, diese Erwerbsbiografie, die war ja mal wirklich achievable.
Gehört ja immer auch noch zu einem nationalen Selbstverständnis.
Genau, also, und das ist immer noch der nationale Mythos.
Genau. Die Ausbildung und so weiter und so fort.
Und das ist immer noch eigentlich das Ziel und das, was man irgendwie und was man auch durch das Bildungssystem, durch die Erziehung irgendwie so ein bisschen eingeimpft bekommt, dass das irgendwie...
Und das
irgendwie
ist ja auch, was alle Parteien durch die Bank weg sagen, wir, die Mitte, die arbeitende Bevölkerung, die müssen wir entlasten, das sind die Leistungsträger und so. Also es gibt keine Partei, die nicht darauf rekurriert.
Ja, und die Frage ist ja, ist das heutzutage überhaupt ansatzweise erreichbar? Und die Antwort ist natürlich nein. Also ich habe mittlerweile...
Das muss ich auch gar nicht belegen, das weiß jede Person, die in den letzten 4 Jahren Supermarkt gegangen ist. Das dürften bei unseren Zuhörern einige sein.
Ja, und auch so Sachen wie Wohneigentum ist, also ich meine, ich bin...
Was ist Wohneigentum nochmal? Ich habe schon so lange nicht mehr darüber gesprochen, dass ich...
Ja, und das kann man halt irgendwie, also, und ich höre dann auch relativ regelmäßig Leute von rechts darüber reden. Auch Leute in Amerika, zum Beispiel Tucker Carlson, also der rechtspopulistische Journalist, Moderator, Podcaster, der war mal bei Fox News und der redet auch sehr regelmäßig darüber, über diese, sag ich mal, 3 Nachkriegsjahrzehnte, wo dieser Traum von der Mittelschicht irgendwie so erreichbar war und alles war in Butter. Und er wünscht sich das wieder und ich kann das auf so einer emotionalen Ebene, kann ich das schon verstehen, aber es ist halt einfach Kitsch. Also das ist auch reiner Kitsch, weil man, wenn man sich das einfach so vage zurückwünscht, dann ignoriert man halt, dass der Lebensweg von jetzt exemplarisch meinem Opa unfassbar abhängig war von den historischen Gegebenheiten damals. Das waren die Nachkriegsjahrzehnte, es war wahnsinnig viel kaputt in Westeuropa, in Amerika nicht ganz so viel, weil, ne, obviously, aber Westeuropa und auch große Teile von Osteuropa waren natürlich komplett zerstört. Und es konnte wahnsinnig viel neu aufgebaut werden. Das heißt, die Wachstumsraten waren wahnsinnig hoch. Also 10-12%. Das ist heutzutage unvorstellbar. Und gleichzeitig war man ja im Kalten Krieg und man hatte die ganze Zeit den Systemrivalen vor der Nase, also die Sowjetunion. Und man wollte im Westen ja schon auch verhindern, dass die eigene Arbeiterschaft kommunistisch wird. Und dadurch war man so ein bisschen gezwungen, diese wahnsinnig riesigen Wachstumsraten auch relativ breit zu verteilen, unter anderem eben an meinen Opa. Und das hat wirklich zu so einer, ja, ich traue mich erst zu sagen, relativ smooth funktionierenden sozialen Marktwirtschaft geführt in vielen Ländern. Also in Deutschland, in Frankreich hat es sogar Namen, die irgendwie die glorreichen drei Jahrzehnte oder so. Ich kann leider kein Französisch, yeah. Deshalb kann ich den Begriff nicht. Aber das hatte schon auch einen relativ spezifischen Namen, so diese Zeit bis Mitte der 70er Jahre.
Aber ich will es gerade noch einmal wiederholen, was du gerade gesagt hast, weil ich das so wichtig finde. Also du hast ja die historischen Bedingungen aufgezählt. Mm. Nach einem Krieg, historischer Rückstand, kommunistischer Feind von außen, der eine sozialdemokratische Befriedung von innen ja praktisch erzwingt sozusagen. Mm. Wirtschaftswachstum ich habe gerade nochmal nachgeschaut, in den 50er bis 60er Jahren 8,2% im Durchschnitt und in den 60er, 70er Jahren immer noch 4,4%. Das sind Wachstumsraten, da würden wir kaputt gehen für. Diese historische Einmaligkeit von all diesen genannten Dingen wird sich nicht mehr ereignen. Und wir müssen das ja mal wiederholen, wir sind ja auf Rot rum.
Ja.
Also ich will nicht den Krieg, der uns zurückwirft, damit wir Wachstumsraten haben.
Ja.
Ich will nicht den kommunistischen Feind von außen, der dann irgendwie hier innerlich befriedet werden muss oder so. Also jetzt im Sinne von jetzt eines kalten Krieges, der jetzt irgendwie geführt wird. Ich will das auch nicht.
Ja.
Also
und das ist halt, das war also eine einmalige Konvergenz von vom Kosmos. Also da kam für einen kurzen Moment relativ viel Gutes zusammen. Und das war natürlich auch so, dass wenn dann sehr viele Leute an einem wahnsinnig großen Wohlstandswachstum beteiligt werden, dann funktioniert natürlich auch eine Demokratie gut.
Ja, also das ist ganz selbstverständlich. Wenn meine Löhne jedes Jahr um 3 oder 4% wachsen oder wenn man jetzt ein durchschnittliches Wachstum hat von, ich sag mal, 6% oder so und ich krieg davon 3% ab und die obersten Prozent kriegen halt irgendwie 10% Lohnsteigerung, dann denke ich mir, ja, irgendwie unfair, aber es ist trotzdem wenigstens nicht mehr Geld in der Tasche als vorher und ich habe irgendwie in 15 Jahren eine Verdoppelung, keine Ahnung, dann freut man sich ja trotzdem.
Ja, und ich meine, es gab damals Höchststeuersätze für Vermögenssteuern, die waren in manchen westlichen Staaten 70, 80 und sogar 90%. Also ich glaube, der höchste Steuersatz war in Großbritannien, wo die allerhöchste Steuerklasse...
Kommunistisches Kernland
Großbritannien in den 50er, 60er Jahren, wo der höchste Steuersatz 98% war. Also das ist kein Scherz. Das war nicht die Sowjetunion, das war Großbritannien. Und es ist natürlich klar, dass wenn dein Leben die ganze Zeit besser wird als durchschnittlicher Arbeiter, du hast jedes Jahr neue Technologie, die dir Sachen abnimmt, zum Beispiel irgendwie Waschmaschine, Spülmaschine, irgendwann Fernseher, Auto, keine Ahnung. Natürlich findest du das geil und natürlich siehst du in diesem System auch eine Zukunft und du hast einen richtigen Grund, dich da dran zu beteiligen und du hast Gewerkschaften, die dein Interesse als Arbeiter vertreten und auch schlagkräftig durchsetzen.
So, und dann nochmal, wir zoomen wieder rein in die Gegenwart. Eine Freundin von mir studiert in Berlin.
Ja.
Ihre Mutter ist Lehrerin, ihr Vater im öffentlichen Dienst und sie hat jetzt 600 Wohnungsbewerbungen geschickt. Und was hat sie jetzt bekommen nach 1,5 Jahren und 600 Bewerbungen? Eine Wohnung, die ist zugegebenermaßen günstig, hat aber keine Zentralheizung, also muss nur mit Pellet geheizt werden. Mhm. Und das Klo ist auf dem Gang. 2025 in der Hauptstadt von Deutschland, der, ich glaube, gerade drittgrößten Industrienation der Erde.
Alter.
What the fuck is this?
Es ist so unfassbar.
Kurz nochmal so als anekdotisches Gegenbild.
Und ich glaube, nochmal so ein bisschen auf die Metaebene zu gehen, was jemand wie mein Opa wovon mein Opa ausgegangen ist, ist, dass es in seinem Leben immer besser geht. Also sein Leben wurde immer besser. Und das Leben seiner Kinder oder seiner Tochter, meiner Mutter, war tendenziell auch besser als seins. Und ich glaube, das ist ein Versprechen, was für meine Generation einfach nicht mehr gilt. Also wenn man mal ehrlich ist, wer in meiner Generation geht denn davon aus, dass unser Leben im Verlauf jetzt von den nächsten paar Jahrzehnten irgendwie besser und angenehmer wird? Also das glauben, würde ich sagen, die allerwenigsten. Und die, Leute,
wir lassen mal den Klimaschutz jetzt außen vor, gell? Also, wenn man jetzt
genau,
nur guckt,
ja,
was jetzt so wirtschaftspolitisch gelaufen ist, da ja, sieht es schon nicht rosig aus.
Und auch was so die allgemeine Weltlage mit Kriegen und so weiter. Also, es gibt ja sehr wenig objektive Gründe momentan dafür zu glauben, dass unser Leben in den nächsten Jahrzehnten ähnlich besser wird, wie das von meinem Opa, der halt 1940 geboren wurde. Und das Problem bei dieser ganzen Sache, das wäre ja inhärent noch nicht per se ein wahnsinnig schlechtes oder ein großes Gegenargument gegen das System. Aber das Problem, was ich da eben sehe, ist, dass unsere Regierungsform, dass die politischen und auch ökonomischen Eliten in Deutschland und auch in anderen westlichen Kernstaaten so tun, als wäre immer noch 1960. Also die tun so, als wären wir vor 60 Jahren und als wäre diese historische Konvergenz von ganz vielen positiven Faktoren immer noch am Werk. Und als wäre das System
und
immer noch drauf.
Und als wäre gerade mal 5 Jahre vergangen und wir müssten nur so ein bisschen wieder
genau
dahin zurück. Also,
und als müsste
Ahnung
man so ein paar Stellschrauben und wir müssten noch mal ein bisschen mehr arbeiten und dann funktioniert alles wieder. Und diese wahnsinnige Ignoranz gegenüber der materiellen Realität führt dann eben zu diesem großen, ich nenne es mal neutral, Befremdlichkeitsgefühl, das man hat, wenn man Multimillionäre wie Frank-Walter Steinmeier, unseren sehr guten Bundespräsidenten, reden hört, der nochmal beschwört, wie wichtig es ist, dass wir jetzt alle die Demokratie retten. Und ich denke mir so,
wer ist wir?
Wer ist wir und
da
kann sie
das
vielleicht nochmal...
Also wer ist ein Buch? Wir.
Ja. Ja, ist auch immer gut, wenn man sowas nochmal klar benennen muss. Also wenn man als Bundespräsident nochmal beschreiben muss, wer eigentlich das Wir ist, obwohl er das in diesem Buch wahrscheinlich gar nicht so richtig tut. Naja, aber Leute wie er, die wahrscheinlich niemals über diese historischen und materiellen Bedingungen reden, in denen unsere Demokratie und auch die Demokratie von anderen Staaten so nach dem Zweiten Weltkrieg so florieren konnte, die das überhaupt möglich gemacht haben und dass diese Bedingungen aber nicht zurückkommen und dass die Ignoranz der politischen Eliten mit diesen Bedingungen umzugehen und irgendwie sich daran anzupassen und nicht mehr so zu tun, als wäre diese Mittelschichtsnormalität mit irgendwie weißem Gartenzaun und Einfamilienhaus irgendwie für irgendwen ein auch nur ansatzweise erreichbares Ziel momentan. Das führt eben, also dieses Nicht-Anerkennen-Wollen der Realität führt dann eben auch zu so Phänomenen wie der AfD. Ich meine, das ist ja kein lustiger Zufall, dass in allen westlichen Staaten eigentlich zur gleichen Zeit derselbe Partei- und Politikertypus auf die Bühne getreten ist. Irgendwie Trump, Meloni, Kickl, Geert Wilders, die AfD, die FPÖ, also die FPÖ ist, glaube ich, schon ein bisschen älter, aber so deren große Popularität so in den letzten 10, 15 Jahren, das ist ja kein Zufall, sondern das liegt daran, dass eigentlich das Gesellschaftsmodell, das Wirtschaftsmodell der drei Nachkriegsjahrzehnte, dass das einfach auserzählt ist und dass ein Großteil der Menschen, ich würde fast schon sagen, die Mehrheit der Menschen in all diesen Staaten mittlerweile wenig materielle Gründe haben, sich irgendwie positiv mit diesem System zu assoziieren, weil die sich denken, entschuldige mal, ich werde hier täglich von irgendwie Frank-Walter Steinmeier und Markus Lanz beschimpft, dass ich dumm bin, weil ich die AfD wähle, dass ich irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen zurückgeblieben bin, dass ich mich nicht hart genug anstrenge, und um das System zu retten. Und es gibt aber eine Partei, die macht mir das Angebot, dass sie mein Mittelfinger an dieses System ist. Und
also wie gesagt, unabhängig davon, dass sie programmatisch die Staatspartei von allen Parteien ist. Also
genau.
Da wird exakt gar nichts ändern.
Ja, aber ihr Habitus und ihre Marketingkampagne
genau.
und ihr PR ist ja, also von der AfD jetzt, dass sie sagt, wir sind dein Mittelfinger an die abgehobenen Eliten. Und es ist eine große Katastrophe, dass linke Parteien oder linke Organisationen den Menschen keinen, realistischen Mittelfinger anbieten, weil ich glaube, das ist eine sehr wichtige Geste und das sollte man sich auch von links irgendwie, das sollte man ernst nehmen, diesen Wunsch einfach ein bisschen fuck you zu sagen, aber man muss sich halt eben nicht wundern, woher das kommt, dass Menschen diesem System und dieser herrschenden Politik irgendwie einen, ja, Wahlzettel gewordenen Mittelfinger entgegenstrecken wollen. Und
ich denke, auch daher kommt ja unsere Verächtlichmachung, unser Spott gegenüber Demokratie-InfluencerInnen. Weil wenn wir diagnostizieren, dass diese Form von Demokratie, Affirmation oder so, diese Mantras, die da wiederholt werden in einem Frank-Walter Steinmeier-Gestus, sich daran abarbeiten, Parteien einzuteilen zwischen demokratischen und demokratisch. Oder wie wir jetzt letztes Mal hatten hier mit Böhmermann irgendwie.
Der radikale Demokrat.
Genau, der radikale Demokrat ist irgendwie zwischen kooperativ und Einzelgänger oder zwischen halt demokratisch und totalitär oder autoritär. Also diese Grenzziehungen, die da gezogen werden, sind ja nicht der Kern des Problems. Sondern es ist nicht, dass wir die Parteilandschaft jetzt aufteilen müssen und die Guten gegen die Bösen verteidigen müssen. Sondern es geht ja darum, dass die Grundlage einer funktionierenden Demokratie eben nicht nur das Besetzen eines Parlaments mit guten Parteien ist, wer auch immer das entscheiden kann, sondern die Voraussetzung einer funktionierenden Demokratie ist eine Gesellschaft, die sich dem Ideal der Gleichheit ihrer BürgerInnen verschrieben hat, die eben nicht funktioniert, wenn große Teile der Bevölkerung gerade im auch Vergleich zur Vergangenheit, verarmen.
Ja.
Und das ist ja de facto eine Verarmung, wenn seit 20 Jahren dein Reallohn nicht wächst, während er es für bestimmte sehr kleine Teile der Bevölkerung auf jeden Fall getan hat. Also es gibt die Untersuchungen von Branko Milanović, dieser Volkswirtschaftsprofessor, der sich Einkommensentwicklungen angeschaut hat seit den 1990er Jahren und die sehr detailliert eben aufgeschlüsselt hat, auch nach Ländern, und dort eben festzustellen, es gibt diese berühmte Elefantenkurve, dass halt der große Buckel des Elefanten in der Mitte sozusagen der Einkommenszuwächse in maßgeblich so im asiatischen Raum stattgefunden hat. Und dann gibt es so in dem reichsten 80-90%, also wirklich wenn die gesamte Weltbevölkerung Kaufkraft bereinigt, US-Dollar, also einfach das Einkommen vergleichst, dann hast du die obersten 80-90%, wo du echt denkst, die sind ja eigentlich sehr gut dran, was sie ja auch im Vergleich zur Welt sind.
Ja.
Die haben aber so wenig Zuwächse in ihrem Einkommen wie die ärmsten Länder in Afrika. So. Von 1990 bis 2015, glaube ich, seine Untersuchung, also diese 25 Jahre. Und diese 80-90 der reichsten einkommensmäßig gesehenen Bevölkerung der Welt sind genau die untere Mittelschicht in Europa. Ja. Die haben genug Kohle zu leben und haben mehr Kaufkraft als viele andere Menschen auf der Welt, aber die Zuwächse sind gleich null. Sie haben an dem erwirtschafteten Wohlstand und den Mehrungen dieses Wohlstandes überhaupt keinen Anteil gehabt.
Ja. Und die oberen paar Prozent haben ja dann schon einen sehr großen Zuwachs.
Also der Rüssel von dem Elefanten, der geht dann so, der geht so ein bisschen nach oben, aber man muss das letzte Prozent weglassen, weil wenn man das letzte Prozent mit dazu nimmt, dann schießt der Rüssel sozusagen in den Himmel. Und wenn man dann, das macht er dann auch, also wenn man dieses Prozent nochmal aufzieht, also nochmal in 100er Schritte, dann siehst du wieder eine Kurve, die komplett exponentiell nach oben schießt. Also die obersten 0,001% haben halt Skyrocketing. Was ihre Einkommenssachen angeht, das ist wirklich insane.
Ja.
So, da darf man nicht genau hingucken, sonst ist man nur noch frustriert.
Ja.
Und der Elefant sieht sehr komisch aus. Aber allein schon, wenn der Elefant nur aussieht wie ein Elefant, ist es schon deutlich, hier ist einfach ein Frustpotenzial, was immens ist. Und wenn man dann sieht, wie so Lobby auch in der Politik läuft und wie stark so materielle Hebel sein können. Ja. Dann.
Wir wollen hier keine Elefanten wegen ihrem Aussehen schämen. Das ist wirklich, also Elefanten sind wunderschöne Kreaturen, aber in einer Verteilung von den Einkommenszuwächsen habe ich lieber keine Elefanten. Da muss ich leider ganz ehrlich sein. Und.
Da wärst du dann eher so ein Dackel. So relativ flat, weißt du? Ich meine, wie gesagt. Das ist ja, wenn Leute die.
Die Dackelkurve.
Die Dackelkurve, so. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, alle Leute müssen gleich viel verdienen, alle Leute müssen gleich viel haben. Eine Gesellschaft, und zwar jede Gesellschaft, erträgt Ungleichheit, wenn sie als gerechtfertigt erscheint. Das ist okay. Also Menschen müssen nicht gleich sein. Sie können auch ungleich sein, aber diese Ungleichheit...
Menschen sind ja ungleich. Also wir sind
Menschen sind ungleich. So.
Wir sind ja nicht alle gleich. Ne? Und du hast eben gerade davon gesprochen, dass wenn der Staat oder wenn irgendeine Gesellschaft es eben nicht mehr hinbekommt, die Gleichheit ihren Bewohnern, ihren Bürgern zu gewährleisten, dann entsteht halt dieses wahnsinnige Frust- und Fuck-You-Potenzial, was sich dann in entsprechenden Parteien und Politikern äußert. Ich meine, das beste Beispiel
war... Aber
was
sagt man jetzt Leuten, also wenn jetzt Leute sagen, ja Simon, Ole, ist ja schön und gut, dass ihr euch da so echauffiert und so sehr an dem Wohl der Gesamtbevölkerung interessiert seid, aber wer seid ihr eigentlich, die Menschen so zu bevormunden? Also wenn die Menschen, wie ihr das beschreibt, ja so sehr verarmen und verelenden, dann sollen sie doch bitte die Parteien wählen, die das auffangen. Und das ist ja dann Demokratie. Und wenn es euch nicht passt, macht ihr halt eine eigene Partei und dann ist gut. Was würdest du dem entgegnen?
Naja, also... vielleicht noch eben das Beispiel, was ich noch sagen wollte, ne? Also Hillary Clinton hat ja zum Beispiel im Wahlkampf 2016 die Leute so im mittleren Westen von Amerika als die Deplorables bezeichnet, also die Verachtenswerten oder die Überflüssigen oder so, also wirklich ein relativ böses Wort. Und ich glaube, dass das diese Verachtung und diese Haltung von tatsächlich halt dann dem, sag ich mal, liberalen Establishment gegenüber der arbeitenden Bevölkerung irgendwie ausdrückt, die von den letzten paar globalisierenden ökonomischen Entwicklungen einfach nicht so viel abbekommen haben. Naja, und die haben sich dann halt eben dadurch gerecht, dass sie Trump gewählt haben. Naja, auf jeden Fall, der natürlich genauso Teil von diesem wahnsinnig reichen Establishment ist. Auf jeden Fall, was du gerade gesagt hast, ich halte das für sehr wichtig, weil es ist ja so, dass unsere Demokratie, also unsere bürgerliche, kapitalistische Demokratie, zwar sich sehr permissiv, also sehr freizügig und erlaubend gibt, also ne, in unserer Demokratie, da kannst du alles sagen, du kannst, wenn dir was nicht passt, kannst du eine eigene Partei gründen oder halt eine Partei wählen, die dir besser in den Kram passt, die dir was taugt und die Realität ist natürlich ein bisschen anders. Also es ist ja so, dass das oberste Staatsziel von unserem Staat und auch von anderen, eigentlich allen anderen kapitalistischen Staaten, ist ja der Industriestandort, also das nationale Kapital, der nationale Reichtum, der nationale Wohlstand, der eben quasi in der Industrie von den Unternehmern gehalten wird. Und der Staat finanziert sich dann eben aus diesen Steuereinnahmen, aus den Einnahmen, die von eben dieser Industrie abgeworfen werden. So. Und deshalb konkurrieren ja auch diese ganzen 200 Gewaltmonopole, also die 200 Staaten auf unserer schönen Welt, die ganze Zeit um zum Beispiel Absatzmärkte. Also diese ganzen Staaten stehen in permanenter ökonomischer Konkurrenz zueinander, um sich mit ihrer lokalen Industrie oder ihrer nationalen Industrie irgendwie zu profilieren und aufzuplustern. Und deswegen ist natürlich die Rolle von dem Staat und von eigentlich allen Parteien, die es irgendwie zu was bringen wollen innerhalb von diesem System, folgende Rolle, dass man dieses nationale Kapital möglichst effektiv verwaltet. Und alles, was außerhalb von diesem Meinungskorridor fällt, wird dann halt eben nicht so ganz gerne gesehen. Also ich meine, man muss dafür vielleicht so, um mal bei unserem Metier zu bleiben, nur mal so in den Verfassungsschutzbericht schauen, der jedes Jahr erscheint, zum Thema linksextreme Medien, wo dann diverse Podcasts gelistet werden, unserer noch nicht, aber andere linke Podcasts, wo die jetzt nicht da gelistet werden, weil sie irgendwie zu Gewalt aufrufen würden oder so, sondern weil die eben...
Wäre mir auch ehrlich gesagt keiner bekannt.
Genau,
Also wirklich, same. Literally keiner.
Und in den Podcasts geht es halt aber sehr konkret einfach um, um marxistische Kapitalismuskritik, um Alternativen dazu, die eben nicht von kapitalistischen Eigentumsverhältnissen abhängig sind und nicht von Staaten, die sich die ganze Zeit darum bemühen müssen, ihr nationales Kapital irgendwie zu...
Es ist halt auch einfach mal eine klare Benennung. Ja? Ich habe ja manchmal so ein bisschen dieses Gefühl, diese Luisa-Verneubauerung von einer Kritik an bestehenden Verhältnissen, die dann einfach nur das System anmahnt. Und ich denke mir so, ja, okay, ich sehe System? Schon, der Kapitalismus ist ein System und das kann man ja auch also als System auch doof finden.
Ja.
Aber wenn man es auch immer nur das System und nie den Kapitalismus nennt, na, bin ich auch schon mal ein bisschen vorsichtig.
Ja.
Aber dann auch einfach nur zu sagen, ja, Kapitalismus ist doof. Ja. Ich meine, es gibt ja auch genug Leute, selbst in der bürgerlichen Mitte, die sagen, ja, Kapitalismus finden wir auch doof, dann meinen die Manchester Kapitalismus und sagen, ja, deswegen haben wir eine soziale Marktwirtschaft.
Ja, toll, sehr genau. Gut.
Also da denke ich mir, gut, ja, I see the point, also kann man so definieren. So. Ja. Und es gibt ja auch durchaus Leute, die sagen, also jetzt ein bisschen so SPD-Couleur, ja, dieser Shareholder-Kapitalismus ist ein riesiges Problem, sehe ich auch so. Aber die, was sie daran problematisch finden, sind mehr so die Quartalsberichte, aber nicht zum Beispiel die unbegrenzte Anhäufung von Privateigentum, die mit der gesamten Gewalt eines Rechtsstaates geschützt wird oder so. Ja. Sondern da geht es nur dann so ein bisschen um so Verteilungskram, den man irgendwie rechtlich ausbalancieren könnte und dann ist gut. Und dann denke ich mir, haben wir eine sehr unterschiedliche Problembeschreibung und oder sehr unterschiedliche Tiefe, wo wir ansetzen, um das Problem, was man beschreibt, dann zu lösen. Und dann reicht es mir halt nicht einfach aus zu sagen, ja, wir sind halt alle gegen das System. Sorry, nee, das ist nicht genug.
Ja, das ist...
Also da kann man viele Leute mit auch mobilisieren, keine Ahnung, Fridays for Future, klar irgendwie dagegen sein und I see.
Aber die Frage ist halt, für was werden diese Leute mobilisiert? Also gegen, was folgt denn daraus? Und ich sehe nicht so unbedingt, dass da irgendwas wirklich strukturell systemkritisches bei rauskommt. Ich meine, jemandem wie Luisa Neubauer geht das ganz schön ziemlich gut in unserem System. Die hat sich da sehr gut eingefügt und macht ihre Buchtouren und chillt mit Angela Merkel auf der Zuschauertribüne vom Bundestag bei Merz Kanzlerwahl und so. Und die, das ist halt auch irgendwie dieser Weg von diesem vagen, von dem unspezifischen, in Anführungszeichen systemkritischen Aktivismus. Und ich glaube, also was uns beide an diesem Demokratiebegriff und nicht Demokratiebegriff, aber an dieser sehr offensiven Assoziierung mit diesem System und diesen ganzen Sonntagsreden da halt so stört, ist, dass diese materielle Realität und auch die eigentliche Rolle von unserer kapitalistischen Demokratie so die ganze Zeit verschwiegen wird. Also apropos Elefanten und so, ne? Das ist der Elefant im Raum, der eigentlich nie angesprochen wird, nämlich dass es die Rolle von unserer Staatsform eigentlich ist, die kapitalistischen Verhältnisse aufrechtzuerhalten. Und der Staat ist der Gewaltmonopolist. Und diese Gewalt oder die Androhung von Gewalt setzt er ein, um diese Verhältnisse durchzuprügeln. Also Sachen wie Privateigentum kann es ja nur geben, wenn es jemanden gibt, der bereit ist, dieses Eigentum oder diese Eigentumsrechte mit Gewalt auch durchzusetzen. Also wenn du ein Auto hast und du hast den Fahrzeugbrief, ne, und du hast den Kaufvertrag und so, und dann wird es dir irgendwann geklaut und es gibt einfach niemanden, zu dem du hingehen kannst und sagen, hey, ich habe hier ein Auto und ich kann beweisen, das war meins und es wurde mir geklaut. Also was bedeutet denn dann dieses Eigentum überhaupt? Wenn es niemanden gibt, quasi, der so als der schiedsrichtende Gewaltmonopolist darüber herrscht. Und wenn du dann halt sehr viel Eigentum hast, dann schützt der Staat natürlich sehr viel von dir. Und vielleicht, um nochmal auf diese Sache mit meinem Opa zurückzukommen. Also in diesen Nachkriegsjahrzehnten und in den 50er, 60er, 70er Jahren, da war die Rolle vom Staat ja auch schon die gleiche. Also da war es ja so, dass der Staat quasi als der Vermittler von diesen kapitalistischen Verhältnissen agiert hat. Es gab auf der einen Seite halt die Unternehmer, also die Kapitalisten, auf der anderen Seite die Arbeitnehmer, also die Arbeiter. Und zwischen diesem Gegensatz von Kapital, was sich möglichst unbegrenzt vermehren will und möglichst effektiv Arbeit einsetzen möchte, und auf der anderen Seite den Arbeitern, die ja möglichst viel Lohn bekommen wollen, die möglichst gut leben wollen, die vielleicht auch möglichst wenig arbeiten wollen. Diesen Gegensatz, den hat der Staat damals irgendwie austariert. Und das war in dieser sozialen Marktwirtschaft, in diesen einmaligen historischen Konvergenzen, in diesen einmaligen kosmischen Bedingungen irgendwie möglich, da irgendwie eine Form von Equilibrium, von Gleichgewicht zu finden. Und es ist so, dass der Kapitalismus global gesehen in den letzten Jahrzehnten immer krisenhafter wurde und diese Widersprüche sich immer weniger austarieren lassen und es immer weniger möglich ist, dieses Gleichgewicht zu finden von den sich entgegengesetzt auftretenden Interessen. Und das führt dann eben dazu, dass sich so wahnsinnig viele Leute einfach abgehängt fühlen, weil oder Angst haben, ökonomisch abgehängt zu werden, weil der Staat ja immer noch die Rolle hat, dass er diesen Gegensatz von diesen Klassengegensatz von Arbeitern und Unternehmern irgendwie austariert, aber es gibt halt nicht mehr so viel zu holen. Und wir sehen, in welche Richtung das in den letzten Jahrzehnten gerutscht ist, nämlich in die Richtung von den obersten 5-1%, wie du an der Elefantenkurve eben gerade nochmal so beschrieben hast. Und wenn man diese Rolle von dem Staat, nämlich als dem Instandsetzer der kapitalistischen Verhältnisse und der irgendwie Austarierung von diesen Interessen, wenn man das nicht thematisiert, sondern immer nur diese doofen Sonntagsreden hält, dann muss man halt sich nicht wundern, wenn Leute davon wahnsinnig genervt sind.
Ja, ja. Gleichzeitig nehme ich aber auch irgendwie, war auch so eine, bei mir selber so eine gewisse Genervtheit von dieser ständigen Wiederholung auch von linker Seite. Also weißt du, ich meine, also von linker Seite aus wiederholen wir, der deutsche Staat ist der Verwalter des deutschen Kapitals seit, ich weiß nicht, 40 Jahren, 50 Jahren, seit die Linke existiert oder so etwas. Und daran ändert sich auch irgendwie nichts. Also ich finde, wenn wir über diese Staatskritik reden, die ich inhaltlich total teile, müssen wir uns trotzdem auch, und das werden wir jetzt in dieser Folge aber nicht mehr schaffen, auch nochmal die Frage stellen, ob die antikapitalistische Analyse, die wir leisten, die ich für korrekt halte, aber eigentlich so gut transportierbar ist mit einer antikapitalistischen Rhetorik, wie wir sie jetzt auch zum Beispiel in diesem Podcast immer mal wieder zutage treten lassen. Also irgendwas scheint nicht zu verfangen. Und ich finde es wichtig, dass wir uns darüber nochmal unterhalten, aber wahrscheinlich in einer anderen Meta-Folge.
Wahrscheinlich in einer anderen, in der großen Strategie.
In der großen Strategiesitzung. Ich meine, du hattest ja schon eine Sitzung mit, die Linke muss wieder cooler werden. Das hatten wir auch hier schon besprochen. Also da nochmal so ein paar Strategien, zu überlegen, die wir ja auch beide jetzt in der politischen Aufklärungsarbeit irgendwie aktiv sind, zu schauen, was gibt's da eigentlich für Möglichkeiten und wo können wir da hingehen? Das finde ich auch nochmal wichtig mitzunehmen. Ja. Aber das darauf müsst ihr noch ein bisschen warten, wenn ich mal wieder wutentbrannt in einem Hotel sitze.
Wenn du mal wieder einem haarscharf einem brennenden LKW ausgewichen bist.
Und ich würde sagen, die so emotional so in Ballung bin, dass ich dann auch überzeugend sprechen kann.
Ich stelle mir dich so ein bisschen James Bond-mäßig vor oder so Jason Statham, wie du diesem brennenden LKW irgendwie in deinem Nissan Micra so haarscharf ausweichst und du fährst so weg und hinter dir explodiert quasi dieser Tanklaster, weil in meinem Kopf wurde der LKW dann zu einem Tanklaster und schaust nicht zurück, weil coole Jungs schauen nicht zurück auf die Explosion, sondern sie fahren einfach geradeaus.
Sie blicken nur nach vorne, sie schauen nicht zurück, aber es ist...
Vorwärts immer, rückwärts nimmer.
Genau, aber ich möchte euch, die ihr jetzt gerade zuhört, wir werden hier gleich die Aufnahme beenden, bitten, euer Handy in die Hand zu nehmen und Nissan Micra mit C 2002 einzugeben, die mintfarbene Option und euch dann die Tanklaster-Explosion hinter diesem Auto vorstellt. Es wird an Lächerlichkeit nicht zu überbieten sein. In diesem Sinne, Simon.
In diesem Sinne.
auf dass dich in deinem heutigen Tage nicht brennende LKWs überraschen.
Okay. Und wenn doch, werde ich nicht zurückschauen, sondern immer nur nach vorne.
So nämlich.
Wie ein aufrechter Demokrat.
Das ist gut.
Gut.
Dass wir diesen Podcast-Titel haben, das bringt uns irgendwann noch um. Also wie wir in jeder zweiten Folge irgendwie an unser aufrechtes Demokratentum appellieren, es ist...
Ja, aber man muss... es ist ja nur
ehrlich. Volle Kanne rein in den Cringe, gell?
Ja, aber dafür sind wir da. Be cringe, be free. Liebe Leute, also, lieber
Simonchen,
Ole,
mein Lieber.
Wir hören uns nächste Woche.
Tschüss.
Adieu.